Okay. Okay. Ich habe noch ein Geschenk gefunden. Das ist die Taufbibel. Liebe Gemeinde, wenn bei einem Spiel, zum Beispiel an einem Frauenfußball-Europameisterschaft, irgendjemand ein Tor schießt, dann wird es auf den Zuschauerrängen im Stadion so richtig laut. Die Fans springen aus den Sitzen, sie hüpfen herum, liegen sich in den Armen und es schreit aus ihnen heraus, Goal oder Yeah oder sonst was. Egal, Freude herrscht und wir geben uns ihr hin. Man könnte sich auch still freuen, aber im Stadion nicht. Stellt euch das mal vor, die Schweiz, wir schießen ein Tor im Juckeli. Die Leute auf den Rängen haben es herbeigesehnt, herbeigerufen und dann live miterlebt. Und jetzt sitzen sie da und freuen sich still vor sich hin. Ein kollektives, stummes Kopfnicken geht durch die Ränge. Das ganze Stadion ist ein großes Siegerlächeln. Man hört nichts, stille Freude. Schöne Vorstellung? Unheimliche Vorstellung. Was für Verben kommen euch in den Sinn beim Stichwort Freude? Was macht man da? Man jubelt, das ist laut. Man johlt, singt, lacht, jubiliert. Alles laute, stimmgewaltige Tätigkeiten. Das ist so schön, das muss wie besungen und beschallt werden. Die Freude muss verdoppelt werden. Und diese laute Freude nenne ich mal hysterisch. Das ist keine Wertung. Es meint einfach mal, dass hier auf etwas mit übersteigerten Ausdruckserscheinungen reagiert wird. Das ist nicht die normale Stimmlage. Wenn ich normal laut bin, bin ich nicht so laut, wie wenn ich hysterisch laut bin. Normalerweise, im Normalfall, sind wir nicht am Herumhüpfen. Die ekstatische Freude bezeichnet auch eine heftige Reaktion, eine Verzückung, ein außer sich geraten, da verschlägt es einem die Worte, da verstummt man, weil es einen übermannt. Das passiert nicht in einem Fußballstadion, sondern zum Beispiel, bei mir war das 30 Jahre her, als ich meinen Sohn frisch geboren und gewickelt im Spitalbettlein liegen sah und ihn betrachtete und betrachtete und betrachtete und nicht satt wurde, ihn anzuschauen. Ich habe nichts gesagt. Stille Freude füllte mich bis zum Scheitel auf. Die Zeit blieb stehen. Ich fiel aus der Zeit, aus der Geschäftigkeit des Pfarramts. Ich ertappte Gott, den Schöpfer, auf frischer Tat. Ekstatische Freude. Am liebsten hätte ich diesen Moment ewig festgehalten. Oder wie es Petrus ja auch erlebt hat in seiner Ekstase auf dem Berg, wo er Jesus erlebt, wie er in die Verklärung gerät. Da sagt Petrus nicht, komm, es ist Zeit, gehen wir Abendessen, sondern vergiss die Zeit. Er sagt, lass uns hier auf diesem Berg Hütten bauen. Ich bleibe hier. Die Welt da draußen kann sich auch ohne uns weiterdrehen. Soll sie ihren Lärm ohne uns machen? Die stille, ekstatische Freude benötigt kein Tor, kein Lottogewinn. Die stille, ekstatische Freude ist nicht einigen wenigen Glückspilzen oder Gewinnen vorbehalten. Manchmal genügt ein Sonnenaufgang. Und der ist für alle da, die früh aufstehen. Und den, wenn ich da den erlebe, den schreie ich nicht an vor Freude. Ich setze mich hin. Ich dränge ihn nicht. Ich sitze da und freue mich still. Manchmal genügt auch ein kühles Getränk im Hochsommer. Stille Freude. Ein gutes Gespräch tiefe Freude, ein wärmender Sonnenstrahl, eine liebevolle Begegnung, ein Lob, eine Umarmung, ein Gebet, ein Sprung in den Rhein und so weiter und so weiter. All diese Freude passiert in mir drin und die kann jeder erleben, jede. All diese Gelegenheiten, sich still zu freuen, sind Momente, in denen ich aus dem alltäglichen Trott hinaustrete, vielleicht auch hinausgerate. Das ist die wörtliche Bedeutung von Ekstase, außer sich sein. Nicht mehr feststehen, sondern außer sich geraten. Es sind Momente, in denen wir aus unserer Vergänglichkeit auch hinaustreten und uns den Luxus leisten, innezuhalten, einfach anzuhalten. Wir nehmen uns die Zeit heraus, denn wir erahnen den Wert dieses Moments. Wir möchten ihn anstaunen, verinnerlichen, genießen. Ja, und dafür sind diese Momente auch da, in jedem Leben. Nun, ihr denkt vielleicht, schön und gut, aber was hat das mit Gott zu tun? Müsstest du nicht über die Dreieinigkeit und solche Dinge predigen? Ich bin schon mittendrin in der Dreieinigkeit. Erstens, der Schöpfer hat uns so geschaffen, dass wir uns berühren lassen von Babys und Sonnenaufgängen und so weiter. Habt ihr gesehen, als ich die Zehner gezeigt habe, wie die Leute reagiert haben? Oder habt ihr auf die Zehner geschaut? Ja, klar, ja, ihr auch, seid auch gewandt. Diese Fähigkeit inneren Empfindens hat er uns allen mitgegeben. Zweitens, Jesus Christus hatte eine Wirkung, eine ganz spezielle Wirkung auf die Menschen, die ihm begegneten. Es heißt immer wieder, sie gerieten in Ekstase. Das ist das griechische Wort drin. Sie staunten, sie vergaßen den Mund zu schließen, sie kratzen sich im Kopf und fragen sich, wow, was ist das für ein Mensch? Ist das noch ein Mensch? Das haben wir noch nie erlebt. Und drittens, der Heilige Geist sorgt dafür, dass diese Ekstasen auch heute noch in deinem Leben erfahren werden können. Er führt auch uns immer wieder in solche Momente des Staunens, des Ergriffenseins, der stillen Freude, ergriffen von etwas Höherem. Diese Momente sind also heilig. Sie lassen uns an eigenem Leib erfahren, dass hinter all dem Geschehen hier auf dieser Welt vielleicht doch etwas ist, das uns in Liebe anschaut. In diesen Momenten sehen und schmecken wir seine Güte, eine Güte, die in jedem Leben immer wieder einbricht und anklopft. Gott, der sich wie zu uns setzt oder ein bisschen näher rutscht. Und wenn das passiert, ist es einfach nur gut zu schweigen, sich still zu freuen, erfüllt zu sein von dieser Freude und dieser stillen Freude mir Raum zu geben und Zeit zu geben. Der Prophet Jesaja erlebt so einen Moment. Und er beschreibt diese Erfahrung nicht nur als heilig, sondern als heilig, heilig, heilig. Was er erlebte, konnte er nicht anders beschreiben. Gott ist mir ganz nahe gekommen. Was für eine Erfahrung. Ich war mit Ehrfurcht erfüllt. Sie erfüllt mich jetzt noch. Liebe Gemeinde, die Kirche hat dieses dreimal heilig in ihre Liturgie aufgenommen. Ob Ost- oder Westkirche, ob katholisch oder reformiert, sie alle besingen diese heiligen Momente, in denen uns Gott nahe kommt. Das passiert auch in der Liturgie. Das ist die Hoffnung, das ist die Erwartung. Sie tut dies als Ermutigung für alle Menschen, sich für diese Erfahrung zu öffnen, offen zu bleiben. Für diese Momente, in denen Gott unseren Blick hebt, damit wir aufmerken, hey, diese stille Freude gehört jetzt ganz mir. Die schenkt mir jemand. Da steht jemand hinter mir. Ich bin nicht allein und verloren. Die Liturgie lädt uns also ein, diese heiligen Momente der stillen Freude als Gotteserfahrung zu feiern. Das heißt, die Erfahrung von Gottes Nähe zu machen. Wir werden nach dem Orgelspiel Abendmahl feiern. Bei der Hinführung zum Abendmahl werden wir ein Lied singen, in dem dieses dreimal heilig vorkommt. Schlagt mal die Nummer 307 auf, die ein Buch in der Nähe haben. 307, dort ist dieses Lied drin. Genau. Wenn wir dieses Lied singen, laden wir einander gegenseitig ein, uns für Gottes Dasein zu öffnen und sein Dasein in stiller Freude zu genießen. Es darf uns zum Verstummen bringen. Es darf uns etwas Zeit kosten. Nun, beim Singen verstummen wir nicht, aber schaut mal, da hat es immer wieder eine Pause drin, in diesem Lied, nach jedem Satz. Das Lied bringt uns tatsächlich dazu, immer wieder zu verstummen. Es hat Pausen drin. Da dürfen wir dann nicht drauf reinfallen und weiter singen. Kleine Vorwarnung. Der heilige Moment soll ruhig etwas nachklingen. Das ist die Idee dieses Liedes. Es soll diese stille Freude in uns spürbar werden. Wir dürfen nicht darüber hinweghetzen. Nein, diese Zeit darf jetzt sein. Vor dem Abendmahl hören wir ein Zwischenspiel und ich habe den Organisten gebeten, dieses Lied 307 schon mal ein bisschen einzuführen. Ich bin gespannt, Urs. Amen.